Weil ich wurde zum Beispiel auch betrogen und ich habe mich komplett dafür geschämt.
Wenn ich so einfach beeinflussbar bin, wer bin ich denn eigentlich?
Und ab dem Zeitpunkt hat sich eigentlich schon angefühlt, wie ich fange jetzt so langsam an, gerade jemanden zu betrügen und ich weiß gar nicht, wie ich da reingerutscht bin.
Endzwang.
Und immer ein bisschen weniger Lust.
Mit Gesine
und Annika. Ich hatte gestern eine Situation mit meinem romantischen Mitbewohner und er hat ein Thema und zwar kann er Schleswig-Holstein nicht aussprechen.
Aha.
Ja, der sagt Schleswig-Holstein und da bin ich wirklich jedes Mal so, es heißt ja auch nicht Bayern. Ich sage ja auch nicht, du kommst aus Bayern. Und da hatten wir, das war irgendwie so witzig, weil wir dann angefangen haben, ganz normale Wörter ganz anders zu betonen.
Zum Beispiel?
Lass mal Urlaub machen im Saarland.
Aber so wie Schleswig-Holstein, jetzt kann ich das auch nicht mehr. Schleswig-Holstein.
Schleswig-Holstein.
Aber nicht Stein? Weil bei euch sagt man noch, im Norden ja, sagt man noch Stein.
Es gibt ja Schleswig und es gibt Holstein, ja? Und in Schleswig sagt man Stein. Da ist das ST, ist Spitz. Ich hatte einen Lehrer, mein Deutschlehrer, der hieß Herr Stint. Herr Stint? Und der hat das ST, was macht mein Deutschlehrer, ja? Der hat das ST so geil gesprochen. Ja, unterm Stein, ne? Liegt testend. Sagen wir mal so, wie es ist, ne?
Das ist genau für mich der gleiche, das gleiche Level an Humor, was ich habe, wenn man den Anfangsbuchstaben vom Nachnamen mit dem Anfangsbuchstaben vom Vornamen vertauscht. Das finde ich ja auch so einen riesen, finde ich ja so einen hammergeilen Gag.
Desina Gemes.
Ja, genau. Desina Gemes finde ich einfach schon mal wieder genial. Weißt du? Oder Rektoria Weichelt.
Ja.
Es ist einfach geil. Es bleibt es einfach, ein Banger.
Es ist einfach eine kleine easy Zündung, ne? Da muss ich auch so dran denken, dass Gesina, wir haben uns noch letztens so abgelollt,
als ja.
Du aus Versehen Edamame falsch gesagt hast. Wollen wir noch eine Runde Edememe zustellen? Und haben wir so oft dann die Tage gesagt, Edememe.
Ja, an dem Tag hatte ich Sprachstörung. Zu den Bundesländern? Bei Mecklenburg-Vorpommern können das ja ganz viele nicht richtig aussprechen, weil alle sagen Mecklenburg, aber es heißt Mecklenburg.
Also ich glaube, ich sage auch Mecklenburg-Vorpommern.
Ja.
Mecklenburg? Naja, diesen großen Gedanken, diesen zündenden Gedanken, mit dem wir da gestern intellektuell uns befasst haben, den wollte ich einfach mal mit euch teilen.
Danke.
Ich fand das irgendwie. Ansonsten wollte ich natürlich mit euch darüber sprechen, wie der Podcast Award war.
Ja, ich war ja nicht dabei, deswegen erzählt mir doch mal, wie war es denn gewesen? Ich war ja, ich muss da sagen, ich habe ja Annika und Haki waren da, um den Preis, dann nicht entgegenzunehmen, weil wir haben nicht gewonnen, Spoiler. Ich saß quasi hier alleine auf der Couch in München, hoffte auf viele Updates von meinen vermeintlich besten Freundinnen, mit denen ich ja offensichtlich vielleicht doch nur ein Arbeitsverhältnis habe, weil, es begab sich dann so, dass ich erst am nächsten Morgen nach Nachfragen ein Update bekommen habe.
Ja, Entschuldigung. Und man muss dazu auch sagen, dass ich dir noch um 23.30 Uhr, als ich gerade nach Hause bin, auf eine random alte Nachricht noch geantwortet hatte in unserer Dreiergruppe und meinte, haha, ja genau, bla bla bla. In dem Gedanken von, wir haben dir natürlich schon gesagt, ob wir es geworden sind oder nicht. Ja, haben wir vergessen. Es war einfach sehr aufregend, ne Haki? Da haben sich die Gefühle überschlagen, muss man sagen.
Ich habe dann aber auch Trübsal geblasen. Ich hätte ja auch fragen können, na Mädels, Update?
Nein, das aber hatten wir schon, ja, da haben wir auch schon gestern gesagt, ey, sorry Gesi, wir haben reingeschissen. Das hätten wir natürlich einfach mal ein Update geben können. Aber man muss auch sagen, Haki und mir ging auch der Stift. Also es war einfach sau aufregend, weil Haki auch, ne, Haki, ich nehme es mal vorweg, du warst auch da für den Sophie Passmann-Podcast, den du ja produzierst. Und Schatz, wir müssen reden und leider nicht gewonnen, aber bei Sophie wusstest du, falls ihr gewinnt, musst du auch auf die Bühne und den Bums annehmen und eine Rede halten. Und es waren, Leute, 22 Awards, die verliehen worden sind. Das hat sich, es war natürlich auch ein Brett an Awards. Und Haki war irgendwie, also Sophies Podcast, bester Videopodcast, das war irgendwie Platz 19 nachher, also Kategorie 19. Das heißt, wir saßen da schon 2 Stunden, ohne was getrunken zu haben, alle mega aufgeregt. Das hat sich, Haki saß da echt so 2 Stunden auf heißen Kohlen, ne? Und wusste nicht, oh, muss ich
das nicht hoch?
Ja, das war schlimm. Ich wollte noch einen Lieblingsmoment kurz mit euch teilen. Und zwar, Haki, haben wir schon drüber gesprochen, ne? Es gab halt viele GewinnerInnen, aber es gab eine Person, die ist mir so krass im Kopf geblieben. Und zwar von einem Podcast. Ich glaube, das war auch in der Kategorie Kinder, I don't know. Kakadu hieß der, das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. oh mein Gott, die Maus, die hat sich so gefreut. Das war geil. Die Leute in der Halle haben alle gelacht und geklatscht, weil die ist aufgesprungen von ihrem Sitz, ja. Die war wirklich so, ja! Und wir haben ja letztens erst in der Folge darüber gesprochen.
Da gibt es auch ein Video von auf dem Account vom Podcast Award. Geil. Ja, ich glaube schon.
Das müssen wir mal verlinken. Aber wir haben ja letztens erst in der einen Folge darüber gesprochen, in der Stolz-Folge, dass so viele Frauen vor allem nicht richtig jubeln. Und die hat Raum eingenommen, die war laut. Die hat so Gas gegeben, die hat sich so gefreut, die ist auf die Bühne, die ist gehopst und ihr ganzes Team so ganz schüchtern hinterher und dann, man hat die fast nicht mehr vom Mikro wegbekommen, weil die war so, und was ich noch sagen will und ein geiles Team und es war einfach eine Energy und ich habe mich irgendwie so mit der gefreut, weil man hat so richtig gesehen, weil viele Leute haben auch gewonnen, die einfach auch abgebrühte Medienleute sind, die so sind, ja voll cool, ey, danke, liebe Grüße an. Und dann runter von der Bühne.
Bei mir lag so eine Nervosität, falls irgendwer zuhörte, dabei war. Das, ich wollte es einfach nur hinter mich bringen.
Ja, und sie wollte gar nicht mehr aufhören. Und das war echt schön, weil das war so ein ganz ehrlicher...
Seht ihr das?
Alter, freut sich ja so.
Ja, jetzt kommen wir sie auf die Bühne.
Das war so lieb.
Das war so lieb. Steht da auch in welcher Kategorie?
Müsste eigentlich.
Die ist gar nicht mehr aus dem Jubeln rausgekommen. Und die war wirklich so, hallo Berlin! Das war so ihre Ansprechhaltung, weißt du? Das war Rockstar-Moment einfach. Geil, geil, geil.
Tolle ja, Moderation auch von Cyber Humsi und von Frau Gretel, das war richtig lustig.
Ja, war richtig hammer.
Ja.
Weißt du, Haki, ich hoffe, du erinnerst dich auch irgendwann nochmal, wo du herkommst. Weil du kommst ja vom Podcast N20. Und wir haben dich zur Star-Producerin gemacht.
Wir haben dich zur Star-Producerin gekürt.
Ja. Und letztens habe ich nämlich auch im Sophie-Podcast gehört, dass sie dich auch Star-Producerin genannt hat. Und dann war ich so, nee. Also ja, okay, du darfst den Titel ausleihen, weil sie ist es, aber wir nennen sie so.
Ich war hier Producerin, bevor ich es woanders war, das stimmt. Das sind aber Roots.
Das war die Roots.
Also ich hoffe, du vergisst uns nicht.
Schatz, wie könnte ich?
Wollen wir mal über unser eigentliches Thema sprechen? Ich habe richtig Bock drauf. Ich finde,
passt das ja ganz gut, weil ich bin ja euch ja auch fremdgegangen, ne?
Ja. Scheiße, stimmt. Und das hat wehgetan, Haki. Und darüber würden wir heute gerne mal sprechen. Mhm. Genau, wir haben gedacht, wir haben Lust oder wir haben noch nie so richtig über das Thema Fremdgehen gequatscht und haben eine Story gepostet auf N20, könnt ihr jetzt mal reinfolgen auf Instagram. Und wir haben so viele gute Takes bekommen und Gedanken und wir können, ich freue mich irgendwie darüber jetzt zu
sprechen. Bei ein paar hat es mich aber auch
geschüttelt. Wir haben schon ein paar Mal so über Fremdgehen auch schon so angerissen.
Habt ihr schon mal in irgendeiner Weise Erfahrung mit dem Thema gemacht? Also habt ihr schon mal oder wurdet ihr...
Ich fange an zu zittern. Ich weiß nicht, ob ihr es seht.
Ja,
also Erfahrung damit gemacht, Berührungspunkte, wie soll ich das sagen? Ich habe es aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven, glaube ich, schon mal erlebt. Ich glaube, ich bin irgendwie erstmal in einer Welt groß geworden, in denen auch so Seitensprünge und Fremdgehen auch irgendwie gefühlt popkulturell, also auch so viele Romanzen, so Romantikkomödien, Gossip Girl, das ist, also überall war es irgendwie so Thema. Das ist nicht so, als würde es nicht zu Beziehungen gehören.
Stimmt, ja.
Ich glaube, in meinem Umfeld habe ich das auch immer schon mal mitbekommen, sei es von Freundinnen oder von, weißt du, dass die Erwachsenen mal darüber tratschen und sagen so, ah, bei den Nachbarn und hier und da. Also es ist nicht so, als wäre das irgendwie so ein Tabuthema gewesen. Also doch, es wurde extrem schambehaftet behandelt, aber ich glaube, wenn Personen selbst fremdgegangen sind, dann haben sie es nicht erzählt. Also das ist sowas wie eine Leiche im Keller.
Ja, absolut.
Und es gibt ja, wir haben ja vor 2 Wochen über Scham gesprochen und Stolz. Und ich finde, es gibt manche Themen, für die darf man sich auch schämen. Und ich finde zum Beispiel, Vertrauensbruch ist auch eine Sache, die mit Scham bestraft werden sollte. Weißt du, also …
Und gleichzeitig glaube ich aber, dass die Scham bei den da ganz oft der Fall ist, dass Scham vor allem bei den Menschen liegt, die betrogen worden sind, weißt du? Ich glaube, das ist ganz oft der Fall, ich glaube, es wird so wenig drüber gesprochen, es wurde immer so wenig drüber gesprochen und es waren nur so Gerüchte, weil es vor allem für die Person, die beschissen worden ist, total schlimm war. Und ein
Scham. Ich glaube, für alle Beteiligten. Aber das stimmt total. Also ich habe das jetzt gerade aus der Sicht nicht gemeint, aber du hast völlig recht. Weil ich wurde zum Beispiel auch betrogen und ich habe mich komplett dafür geschämt und habe auch erst so gedacht, erzähle ich meinen Freundinnen das, weil das darauf kann man ja zurückführen, dass ich nicht genug bin.
Ja,
und
genau.
Das fühlt sich einfach nicht gut an und ich möchte nicht, dass andere das denken und wissen und deswegen verheimliche ich das lieber. Und gleichzeitig schämt man sich als betroffene Person von Betrug auch noch dafür, sich dann vielleicht dazu zu entscheiden, die Beziehung weiterzuführen, weil das dann irgendwie zeigt, dass man vielleicht nicht stark genug ist.
Mega kompliziert, ne?
Also es ist mega kompliziert. Und als Person, die auch schon mal betrogen hat, ich kann mich daran erinnern, dass, das klingt so hart, aber dass sich das am Anfang noch ganz krass und schlecht und schambehaftet angefühlt hat. Und das ging bei mir so ein bisschen über eine längere Zeit. Das war irgendwie so eine slippery slope. Weißt du, das fängt irgendwie an. Also erstmal, wir haben eine Fernbeziehung geführt. Meinen Alltag habe ich quasi nicht mit dem verbracht. Und als Anfang 20-Jährige habe ich sowieso nicht so viel darüber nachgedacht, über Moral und Konsequenzen und war eh irgendwie lost. Das sind natürlich keine Entschuldigungen dafür, aber irgendeine Art Begründung vielleicht. Am Anfang, weißt du, also WG-Partys, dann fängt man an zu chatten und dann ist es am Anfang vielleicht nur irgendwie ein Gespräch. Und ab dem Moment, wo sich, glaube ich, ein Gefühl einsetzt, dass man etwas verheimlichen und nicht mehr erzählen möchte, habe ich gemerkt, oh, jetzt könnte es irgendwie in eine Richtung gehen, in der es eigentlich unfair wäre. Und habe damals aber einfach, glaube ich, ich weiß nicht, warum ich dann weitergemacht habe, aber die Scham hätte auf jeden Fall irgendwie schneller einsetzen sollen. Am Anfang habe ich, glaube ich, meinem Partner noch davon erzählt. Oh, da hat mich jemand angequatscht und der fand mich irgendwie gut und da wollte ich das dann auch noch teilen. Und irgendwann habe ich aufgehört, das zu teilen, dass wir uns auf einer Party nochmal gesehen haben und dass das Gespräch dann irgendwie intensiver wurde und dass wir irgendwie angefangen haben zu chatten. Und ab dem Zeitpunkt hat sich eigentlich schon angefühlt wie, ich fange jetzt so langsam an, gerade jemanden zu betrügen und ich weiß gar nicht, wie ich da reingerutscht bin, weil ich liebe ja eigentlich meinen Partner und ich möchte mit dem. Damals dachte ich noch, dass wir wirklich den Rest unseres Lebens miteinander verbringen. Also wir haben so richtig Zukunftspläne und so weiter gehabt. Bis zum Schluss war das einfach kein geiles Gefühl und ich habe mich da auch noch extrem lange für geschämt. Und ich würde sagen, viele Jahre habe ich mich dafür geschämt. Den Fakt, dass ich schon mal jemanden so belogen habe, gleichgesetzt habe mit, ich bin einfach ein schlechter Mensch, Punkt. Also das ist jetzt wirklich der Ritterschlag dafür, dass ich ein schlechter Mensch bin und ich habe schlechte Dinge getan und die sind unverzeihlich und das bin ich jetzt für immer. Und ich konnte das, glaube ich, also ich will das überhaupt nicht entschuldigen oder das jetzt auch so komplett ablegen, aber ich kann mich jetzt so ein bisschen reinversetzen in die Person, die ich war und kann das nachvollziehen, will das nicht entschuldigen, aber kann auch nicht sagen, ob mir das niemals wieder passieren würde, weißt du, weil da steckt man einfach nicht drin. Ich kenne, so wenn ich zum Beispiel um mich rumgucke, Freundschaften von früher, Freundschaften von heute, so entfernte Bekannte, dann ist so Betrug oder es passiert mal was, passiert irgendwie so vielen Menschen, entweder von der einen Seite oder von der anderen, aber niemand spricht irgendwie so richtig darüber.
Zum Thema, wann es anfängt, dass man, glaube ich, jemanden betrügt, ich glaube, da gibt es einfach nicht die feste Regel. Ich glaube, früher war es so in meinem Kopf, ja, sobald man mit jemandem fremd knutscht, das ist Betrügen. Aber ich glaube, dass es so unterschiedliche Definitionen dafür gibt, je nachdem, was man mit seinem Partner oder seiner Partnerin halt ausgemacht hat. Und ich finde zum Beispiel auch so krass miteinander chatten und das Gefühl haben von, ich erzähle das absichtlich nicht meinem Partner. Für mich ist das auch schon ein Teil Betrügen. Wenn man das, aber nur, wenn das Gefühl bei einem selbst da ist von, ich glaube, ich mache das gerade und ich könnte meinen Freund oder meine Freundin damit verletzen. Für andere ist es, wenn die Regel da ist, ja, wir können da, mach was du willst und flirten und vielleicht auch sich sexy Bilder mit irgendjemandem hin und her schicken, ist voll fein, weil wir sind unsicher in unserer Beziehung. Für manche ist das kein Betrug, ne? Aber ja, ich hatte das letztens mit einem Typen, der mir geschrieben hat und ich war direkt so, okay, wenn ich jetzt mit dem so chatte, ab wann muss ich meinem Freund eigentlich was davon sagen? Ich habe es ihm direkt gesagt, weil ich sowieso kein Interesse an dem Typen hatte. Aber ich war direkt so, was sind eigentlich die Regeln?
Mhm. Und ich glaube, ganz am Anfang, wenn man in so eine Beziehung kommt, da spricht man noch nicht über Regeln, weil man quasi aufwächst mit dieser klaren Regel, der Betrug ist der Kuss. Der Betrug ist Sex mit jemand anderem haben oder so. Und das wird erst, glaube ich, mit dem Erwachsenwerden und mit dem Gefühle verstehen klar, was schon Betrug ist, wenn man auch das erste Mal angelogen wird und, glaube ich, das selbst einem das selbst widerfährt. So, weil es gibt ja auch Betrug oder Fremdgehen in Freundschaften, frage ich mich. Gibt es das auch? Also ja, gibt, also würde ich sagen schon, aber.
Vielleicht sowas, wenn man sagt, hey Gesi, lass uns treffen, aber lass Haki auf gar keinen Fall Bescheid sagen, ich habe keinen Bock auf die. Und dann Haki was anderes sagen, nee, ich bin bei meinen Eltern und du sagst so, ja, ich bin heute, keine Ahnung, mit Abby im Kino und so. Dann wäre es irgendwie, würde ich sagen, auch Betrug. Und das würde sich auf jeden Fall so auf eine Art anfühlen.
Haki, würdest du dich dann betrogen fühlen? Würdest du sagen, wir sind dir fremdgegangen?
Ja, würde ich sagen, warum seid ihr solche Arschlöcher?
Ja. Ja, aber ja, das ist in romantischen Beziehungen ist das natürlich so aufgeladen, weil man so einen ungeschriebenen Vertrag miteinander schließt, wenn man sagt, wir sind jetzt zusammen, dass man für immer loyal füreinander ist. Und bei Freundschaften, obwohl es eigentlich auch so sein sollte, weil es einfach, es geht ja eigentlich nur um Respekt dem Gegenüber, gibt es diesen Vertrag aber nicht. Das heißt, wenn da mal was passiert, dann kann man sagen, oh fuck, sorry, ich habe echt reingeschissen, wie kann ich es wieder gut machen, lade ich nächste Woche beim Essen ein, weißt du? Aber das ist so, bei einer Beziehung zu sagen so, oh fuck, ja, habe irgendwie Scheiße gebaut, habe mit dem rumgeknutscht, sollen wir morgen ins Kino gehen, dann quatschen wir nochmal kurz drüber, mäßig. Aber so läuft das ja dann nicht, weil dann ist irgendwie so den Pakt, den man für immer eingehen wollte, weil wir so in unserem Kopf, sagen wir so, oder ich bin ganz häufig in Beziehung gegangen, schon hoffend, dass die so lange wie möglich halten und nicht nur so lebensabschnittsgefährtemäßig. Und wenn ich dann so einen großen Fehler mache, dann ist diese Beziehung für den Rest des Lebens flawed. So.
Ja, und gleichzeitig glaube ich, dass es schon Beziehungen gab, in denen betrogen worden ist, oder ich kenne auch Beziehungen, in denen betrogen wurde. Und daraus hat sich für dieses Paar oder für diese Paare haben sich neue, bessere Beziehungen daraus entwickelt. Weil dieser Betrug passiert ist aus Gründen vielleicht auch von einer Unzufriedenheit oder Dinge wurden durch diesen Betrug richtig ausgesprochen und alles wurde auf den Tisch gebracht und vielleicht wurden neue Regeln ausgemacht. Und mir fallen wirklich ein paar Menschen aus meinem Leben ein, wo ich weiß, da wurde schon betrogen und da ist aber vielleicht sogar was Besseres draus entstanden, weil danach mehr Ehrlichkeit war. Ist natürlich scheiße. Also ich würde nie sagen, Leute, betrügt euch mal in einer Beziehung, weil dann macht ihr euch richtig nackt und dann habt ihr nochmal Chance, dass es mega geiler wird. Aber ich glaube auf jeden Fall mittlerweile, früher war ich so, wenn betrogen wurde, dann kann daraus nichts mehr werden. Dann kann nie wieder was Gesundes draus wachsen. Und mittlerweile habe ich echt das Gefühl von, ah nee, das ist nicht so einfach zu beantworten. Das ist viel komplexer als das.
Mhm. Ich habe auch eine Elite-Partner-Webseite geguckt, weil ich so ein bisschen Recherche gemacht habe, so zu Zahlen, wie viele Menschen gehen fremd und so weiter. Und in diesem einen Text von Elite-Partner steht als Überschrift Fremdgehen. Kann es auch zur Chance werden? Oder irgendwie sowas. Und das ist wie so eine Bachelorarbeit.
Ja,
Titel so, Fremdgehen, Fluch oder Segen? jedenfalls habe ich da mal geguckt und auch auf diesem Funk-Channel, die ja auch immer so Infografiken posten und die hatten auch die Quelle, glaube ich, Elite-Partner, dass 26% aller Menschen schon mal fremd geknutscht haben. Und das ist ja ist ein Viertel. Ich wollte sagen fast ein Drittel, weil es auf die 33 zugeht, aber es ist eigentlich eher ein Viertel. Das heißt, jede vierte Person hat schon mal fremdgeknutscht. Und das ging dann so weit, dass ich nenne mal die Stages. 26% haben fremdgeknutscht, 21% heimlich geschrieben. Ich hätte gedacht, dass das vor dem Knutschen geht, aber vielleicht nicht, weil so Knutschen auf Partys vielleicht impulsiver ist.
Kann ich mir auch vorstellen.
18% haben Dating-Apps benutzt, 17% hatten einmalig Sex. 16% haben sich heimlich getroffen und 13% hatten eine Zweitbeziehung. Das finde ich heftig.
Das finde ich echt heftig. Aber mich wundert das nicht, weil in den letzten Jahren habe ich öfter so eine Scheiße mitbekommen von Menschen aus meinem Umfeld, von denen ich das niemals gedacht hätte. Und deshalb wundert mich diese Zahl leider nicht mehr, dass Leute, denen auch ich absolut vertraut habe, ich wusste, dass die echt, echt schlimme Scheiße angestellt haben und auch über einen langen Zeitraum und damit nicht nur ihre Partnerperson betrogen haben, sondern den ganzen Freundinnenkreis. Und ja, deshalb leider kein Wunder mehr.
Ja, aber du hast total recht. Ich dachte erst, so eine Zweitbeziehung, wie funktioniert denn das? Aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, unter 10 Menschen, die man kennt, quasi müsste ja eine sein. Und ja, so ist es.
Ja, ist irgendwie krass.
Was glaubt ihr denn, wieso Menschen betrügen überhaupt?
Ich glaube, ganz oft kommt es aus einem Gefühl von einem Defizit. Und auch aus so, und dazu haben wir auch Nachrichten bekommen, vielleicht können wir gleich auch mal in die Texte damit reinstarten. Mhm. Aber dieses, ja, ich bin ja schon so lange in dieser Beziehung. Mir macht es Angst, der Gedanke von, das ist das jetzt für immer. Und den Gedanken kann ich auch nachvollziehen, als eine Person, die jetzt seit 3 Jahren in einer Beziehung ist. Das Gefühl von, ah, ist es jetzt das, was wir haben? Ist das jetzt mein für immer? Manchmal kenne ich auch den Gedanken, dass mir das auch Respekt macht, weil da ist schon so viel festgelegt, vermeintlich. Obwohl ein für immer ja niemals ein für immer sein muss. Dass natürlich Gefühle sich verändern in einer Langzeitbeziehung, ist es nachher nicht mehr so, also ich glaube bei den meisten auf jeden Fall nicht mehr so mega leidenschaftlich und man es hat Schmetterlinge im Bauch. Aber dieses Gefühl von verliebt sein und jemanden kennenlernen und am Anfang ist alles so, diese rosarote Brille, das ist ein, finde ich, sau anstrengendes Gefühl, aber es ist wunderschön. Und das zu wissen, glaube ich, ah, das habe ich jetzt erstmal nicht mehr, aber das kann ich erzeugen, indem ich so kleine Flammen zünde in meinem Alltag durch eine andere Person, die gar nichts mit meinem eigentlichen Leben zu tun hat. Ich glaube, das ist einfach sehr verlockend. Mhm. Oder was denkst du, Gesi?
Ich glaube auch, und du hast ja gerade gesagt, dass es immer mit einem Defizit zu tun hat. Und ich glaube, auf der anderen Seite kann es auch mit einem Defizit in sich selbst vielleicht zusammenliegen.
Ja.
Dass man so denkt, okay, ich habe jetzt diese Person, aber ich fühle mich irgendwie nicht mehr so geschätzt, nicht mehr so geliebt. Ich brauche mal wieder Bestätigung. Und die holt man sich dann irgendwie von außen, von anderen, weil man das Gefühl hat, man ist in dieser Konstellation nicht genug. Und ich glaube, dass zum Beispiel, das war ein Grund, warum ich das gemacht habe. Weil ich das Gefühl habe, die Liebe, die ich mir in meiner Beziehung wünsche, die bekomme ich irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich aktiv damals darum gefragt habe, weil ich glaube, ich konnte das damals noch nicht so richtig reflektieren. Aber da ist dann eine Person gewesen, die mich irgendwie so begehrenswert fand. Und das hat eine Lücke in meinem Selbstwert gefüllt, die meine Partnerperson nicht füllen konnte, dass ich da so krass nachgecraved habe und das gemacht habe, weißt du?
Und ich glaube, dieses Gefühl ist saumenschlich. Damit können, glaube ich, so viele Leute relaten. Und ich finde, das Gefühl erstmal zu fühlen, diesen Wunsch zu haben nach, aber ich wünsche mir mehr Aufmerksamkeit, weil ich bekomme die gerade vielleicht nicht so. Oder ich brauche vielleicht was anderes und da ist eine Person, die gibt mir das und das ist verlockend. Dieses Gefühl finde ich erstmal nicht, kann man niemandem zum Vorwurf machen, weil Gefühle für jemand anderen zu entwickeln, das ist erstmal per se nicht schlimm. Ich glaube, dann ist so die Execution, was ist die Konsequenz? Und ist vielleicht aber das, was ich schon habe, voll viel wert? Oder, und ich glaube, das passiert auch viel in Betrug, bin ich eigentlich schon lange gar nicht mehr so richtig glücklich mit der Person und ein Fremdgehen ist für mich eigentlich the easiest way out. Weil
so selbst sabotieren?
Genau, so ein bisschen, ich sabotiere das einfach selber. Mein Partner oder meine Partnerin muss mich danach verlassen, weil ich bin ein richtiges Arschloch und gleichzeitig will ich aber auch eigentlich raus, aber traue mich vielleicht gar nicht, das richtig große Gespräch zu führen.
Ich frage mich, ob das damals bei meinem Ex-Freund so war, der mich betrogen hat, weil ich musste ja danach, nach diesem Betrug, extrem darum kämpfen, dass wir es nochmal versuchen und er war so, nee, jetzt habe ich dich ja betrogen, jetzt müsste das jetzt hier enden, weil das heißt nichts Gutes. Ich würde das eigentlich nicht machen. Das ist total out of character.
Ja.
Und am Ende haben wir ja auch noch sehr viel versucht, an dieser Beziehung zu arbeiten und es hat auch nicht geklappt. Aber ja, ich glaube, im Nachhinein frage ich mich, ob er sich mit Absicht so betrunken hat an diesem Geburtstag, dass das vielleicht passiert. Und es ist witzig, weil in einer anderen Studie oder in einem anderen Text, den ich gelesen habe, stand, dass es häufig passiert vor runden Geburtstagen.
Ah. Oh.
Weil sich irgendwie so um die 30, um die 40 irgendwie so eine Panik aufbaut. So.
Ja, die großen Lebensfragen.
Ja.
Ja, aber das verstehe ich irgendwie. Ich hatte jetzt auch mit der 30 das Gefühl von, also davor, ein paar Tage vor das Gefühl von, nicht, dass ich meinen Freund betrügen will, aber oh mein Gott, jetzt ist die 30 und das ist irgendwie eine neue Lebensabschnittphase. Ja. Und wie will ich in die rein starten? Wer will ich sein in meinen 30ern? Als wäre das abhängig von einer Zahl. Aber natürlich haben wir so viele Vorbilder, die uns so Sachen vorleben, dass man irgendwie welche Klischees im Kopf hat. Ne?
Und Geburtstage sind eh immer so mit Druck verbunden und große Lebensfragen stellen. Und wie gestalte ich das nächste Jahr? Und ja,
Wir haben ja auch eine, wir haben ja auch eine Nachricht bekommen, vielleicht, Haki, könntest du die gleich einmal vorlesen, wo eine Person berichtet von einem Betrug vor einer Hochzeit. Und das ist vielleicht auch ein bisschen so in die Richtung von, da kommt ein ganz großer neuer Lebensabschnitt. Und in Richtung Selbstsabotage können wir einmal drüber nachgrübeln.
Ja, wir alle kennen doch auch, ich finde, habe das Gefühl, jeder hat einen Freund, der eine Bekannte hat, der eine Geschichte erzählt, dass irgendwie der Ehemann in der Ehenacht oder auf der Party mal mit jemand anderem rumgeknutscht hat, oder?
Ja.
Habe ich letztens auch wieder gehört.
Meine Freundin wurde letzte Woche nach der gemeinsamen Einweihungsfeier von ihrem Ex-Verlobten, also die wollten heiraten, in der eigenen Wohnung betrogen, während sie nebenan geschlafen hat. Korrekt. Ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich das höre. Ist am nächsten Morgen alleine aufgewacht, ins Wohnzimmer gegangen und er lag in Unterhose mit einer anderen Person da, mit der besten Freundin seiner Schwester.
Was? Scheiße.
Ist so ein Schock. Sie hatte erstmal eine Panikattacke, verständlicherweise.
Na klar.
Er hat sie dann versucht zu manipulieren. Kriegen wir hin, es ist so unfair von dir, dass es dir jetzt so geht und so gestört. Haben jetzt den Kontakt, /Freundschaft beendet und unterstützen sie. Ist einfach zu crazy, weil er jetzt sich rausredet, dass es ja kein aktiver Betrug war wegen Alkohol und sauer ist, weil sie jetzt Geld für die Anzahlung der Hochzeit und so weiter will.
Wirklich? Krank. Oh mein Gott. Wie schlimm das sein muss, du denkst, du heiratest da jetzt einen Menschen, den du ganz viel vertraust und mit dem du dein Leben planen möchtest und dann so kurz vor der Hochzeit.
Das einzig Positive ist, dass es vor der Hochzeit war, dass du dir nicht geheiratet hast.
Ja, aber ich meine so, dass du das, okay, es ist zum Betrug gekommen, schlimm, richtig schlimm, aber dass der dann nicht sagt, oh mein Gott, was bin ich, ein Volltrottel, sorry, sondern so ist so, du reagierst jetzt ein bisschen über, ich war auch ein bisschen, also, dass da die Einsicht so fehlt, das schockiert mich auch so toll.
Ja, vielleicht muss der das irgendwie vor sich selbst dann rechtfertigen, damit er noch mit sich selbst leben kann. I don't know, was in solchen Menschen dann vorgeht. Aber ja, was sagt ihr dann zu der Excuse, die ja ganz häufig gewählt wird, ich habe Alkohol getrunken, also war ich nicht zurechnungsfähig?
Ich finde echt, die ist Quatsch. Ich finde, das ist sehr vorgeschoben. Ich war auch schon oft in meinem Leben echt betrunken und ich könnte mir nicht vorstellen. Also ich war aber immer, selbst wenn ich getorkelt bin und schon gelallt habe und so, also erstmal, ich hasse das Gefühl, aber ich war immer zurechnungsfähig. Ich war das eine Mal nicht zurechnungsfähig, als ich gedruckt wurde. Da konnte ich gar nichts mehr. Also da hätte ich auch niemanden quasi betrügen können, so mäßig. Ne? Aber ich finde wirklich, wenn Leute so sagen, sorry, ich war jetzt so impulsiv und so, ich finde, das ist keine gute Ausrede.
Aber würdet ihr das, wenn jetzt im Falle, dass du betrogen werden würdest und das würde entweder passieren auf einer Party betrunken oder nicht betrunken, würdest du das anders bewerten?
Ja. Doch, ich würde es auch anders bewerten. Ich würde verstehen, also ich kann nachvollziehen, dass es impulsiver ist, wenn es ohne Alkohol ist, würde ich es auf jeden Fall, glaube ich, leider noch schlimmer finden. Aber ich würde es schon auch mit Alkohol echt, echt schlimm finden. Weil ich finde immer, es wird so oft bei Menschen so animalische Ausreden gesucht. Genauso wie so Männer haben halt einen Fortpflanzungsdrang. Weißt du, immer wenn es auch so um sexualisierte Gewalt an Frauen und so geht, dann ist ganz oft so eine Begründung. Ja, aber Männer haben halt auch diesen Drang und man ist so, du bist kein Tier, du bist eine zivilisierte Person und das dann in solchen Momenten zu benutzen als so für Argumentation, finde ich einfach Schwachsinn.
Du hast total recht, weil ganz häufig wird wirklich so, wenn man Sex zwischen Männern und Frauen unterscheidet oder beschreibt, alles in Anführungsstrichen auch hier, dann sagt man häufig, Männer können Sex haben ohne Gefühle.
Ja.
Und stimmt. Frauen, die, also ich meine, ich sag mal so, wenn ich über mich spreche, dann würde das auf meinen Fall zutreffen. Also ich kann, glaube ich, mich reizt es nicht, einfach rumzubumsen, nur weil ich irgendwie diesen intrinsischen Reiz verspüre, Sex zu haben. Bei mir würde sich Intimität nur lohnen, wenn ich eine Beziehung zu jemandem aufbaue. Und vielleicht kann man das auch pauschalisieren, ich habe keine Ahnung, aber
ich glaube,
bei Männern
wird
ganz häufig gesagt, so, ja, bei denen geht Sex ohne Gefühle.
Ja, das ist irgendwie so ein altes, ich finde, das ist so ein altes Saying. Ich finde, mittlerweile sagt man das gar nicht mehr so oft. Also in meiner Wahrnehmung oder vielleicht auch in unserer Bubble.
Ja, stimmt, ich habe es auch ewig nicht mehr gehört.
Ich habe das schon lange nicht mehr gehört und gleichzeitig haben wir doch auch schon mal darüber gesprochen, dass letztens so ein Schauspieler meinte, Sex is never casual. Es ist immer irgendwie was involviert und ich glaube, das sind so ein bisschen so alte Rollenbilder, auf die wir uns dann auch in solchen Momenten total drauf stützen. Und ich glaube da aber nicht so richtig dran.
Ja, also nochmal einmal kurz an Sie. Das tut extrem weh, weil du ja von mehreren Menschen enttäuscht wurdest. Aber in 3 Jahren wirst du wahrscheinlich, oder vielleicht auch eher, vielleicht auch ein bisschen später, drauf zurückschauen und denken, you dodged a bullet, weil you fucking did.
Was man irgendwie oft mitbekommt oder auch schon vielleicht selber erlebt hat, ist ja, dass so, dass, glaube ich, für viele Menschen ein Betrug so einen krassen Rattenschwanz hat. Also die Leute, die betrogen werden, weil du musst erstmal darüber hinwegkommen, dass das dir gerade passiert ist. Je nachdem, wie man halt irgendwie auch so als Person ist wahrscheinlich und auch wie das passiert ist, wie sich jemand auch danach verhält. Das klingt jetzt ehrlicherweise so, als würde sich dieser Typ sehr, sehr beschissen auch noch danach weiterhin verhalten, was ja auch sehr, sehr schmerzhaft ist. Das ist ja das eine, betrogen zu werden und das andere dann auch noch danach gegaslightet zu werden und gesagt zu bekommen, ja, also eigentlich bin ich es gar nicht schuld.
Mhm.
Und das ist das, was du ja am Anfang schon meintest, Gesina, dieses so Gefühl von zu hinterfragen, warum werde ich jetzt betrogen von jemandem, dem ich eigentlich, also es ist erstmal ein unfassbar krasser Vertrauensbruch, jemanden, den man ja heiraten wollte, dem hat man ja höchstwahrscheinlich sehr, sehr doll vertraut. Dem hätte man das wahrscheinlich nicht zugetraut und sich danach so zu verhalten und dann natürlich auch Selbstwert. Also ich glaube, ich kenne keine Person, die mal betrogen wurde, die jetzt nicht sagt, ah ja, das hat aber mit meinem Selbstwert gar nichts gemacht irgendwie. Ich glaube, das manchmal erschüttert einen das mehr, manchmal weniger, aber es ist einfach so unfair und so schlimm.
Und vor allem, wenn die Person, um nochmal auf dieses Schamthema zurückzukommen, die betrogen wird, das nicht mit anderen teilt, weil dann geht man in diesem Gefühl von ich bin nichts wert, so unter und hat halt nicht irgendwie vielleicht das Netz an Freundinnen, was man manchmal braucht, um auch wieder aufgebaut zu werden. Ja, es ist einfach nur, ja, es ist krass, mit so einem Gefühl alleine, glaube ich, klar zu kommen.
Oder ja, und ich glaube ehrlicherweise auch, ja, ich glaube auch, selbst wenn du Leute hast, mit denen du darüber sprechen kannst, ist es so beschissen, weil das Vertrauen, das musst du dir selber wieder zurückholen. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du danach echt Probleme hast, jemanden zu vertrauen. Mhm. Und das ist ja der Grundstein für jegliche Art von Beziehung. Ich kenne Leute, die sind betrogen worden, die haben gesagt, ich habe nicht mal mehr Vertrauen zu meinen Freundinnen, weil mein Vertrauen so krass davon beeinträchtigt wurde, dass mir das passiert ist.
Ich glaube,
weil
das ist
so
eigentlich das
erschütternd
Schlimmste.
Sein kann. Ja, voll.
Werbung.
Wir sind ja beide absolute Snackmäuse.
Ja, ich würde sagen, wir sind beide immer so krass ausgestattet. Ohne Riegel verlassen wir jeweils nicht mehr das Haus.
Ja, weil ich selbst auch einfach immer ein bisschen Schiss habe, unter Zucker zu sein. Du kennst mich ja. Ich habe dann immer kurz, bin ich immer kurz vor Kreislauf und mir hilft das.
Ich checke das.
So einen Safety-Riegel im Gepäck zu haben.
Du hast mir auch vor 2 Jahren oder so den Koro Flapjack introduced und seitdem habe ich den einfach, ist wirklich so, immer überall dabei. Also for real, Leute, ich habe so um die 10 Handtaschen oder so und in jeder liegt so ein Riegel. Meine Lieblingssorte ist der Peanut Chocolate. Aber, Leute, News Alert, ich bin jetzt auf den Geschmack gekommen von einer Sorte Raspberry White Choc. Die ist richtig, richtig lecker auch.
Warum hast du mir die noch nicht angeboten?
Schatz, bekommst du.
Und ihr habt mich ja auch letztens da in dieses Online-Shop-Universum von Koro introduced, weil ich mich da eh immer schon gefragt habe, wo du die ganzen Riegel immer herzauberst. Aber surprise, du hast da eine ganze Kiste von zu Hause. Und da habe ich mich dann doch direkt mal von anstecken lassen und habe da auch ein bisschen rumgestöbert und habe ein paar Snacks für mich entdeckt, die ich euch nicht vorenthalten will. Und zwar diese Wasabi-Erdnüsse.
Oh Mann, die sind so lecker. Ich habe die letztens ja bei dir zu Hause probiert. Die haben so eine geile, süße Note und dann wird es kurz scharf. Und dann sind die auch noch crunchy, also perfekte Kombi.
Und die habe ich ja jetzt auch gefühlt für die nächsten Wochen vorrätig, weil ich die in so einer Großpackung bestellt habe.
Ja, da schauen wir mal, ne? Weil ich bin ja echt oft bei dir und ich finde die ja sehr lecker, muss ich sagen.
Ja, in dem Tempo, wo ihr auch letztens diese Linsenchips da irgendwie weggesnackt habt, würde mich das nicht wundern, wenn die nächste Woche weg sind. Wir waren ja auch gestern bei Haki zum Tatort schauen und da habe ich kurz da bei ihr in die Abseite, so wie Annika Präger das nennt, geguckt und da 3 große Paletten weiße Bohnen von Koro gesehen. Und da habe ich jetzt auch mal Fragen. Da hätte ich gern ein Statement von Haki.
Ja, Gesina, das liegt doch auf der Hand. Das ist total praktisch, wenn du dir das einfach nach Hause bestellen kannst. Dann musst du die erstens nicht schleppen und zweitens sind die total lecker. Und drittens hast du dann einfach mal Vorrat für, ich weiß nicht, die nächsten Monate werde ich wohl sehr oft Bohnen essen und ich freue mich drauf. Das kannst du wissen.
Ja, ich checke das, Haki. Ich checke das. Ich liebe die weißen Bohnen in der Pastasauce, Bohnensalat. Lecker, 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 lecker.
Bei Koro gibt es qualitativ hochwertige, innovative und vegetarische oder vegane Produkte. Viele davon in Bioqualität und Großpackungen, mit denen wir Verpackungsmüll einsparen.
Und wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen. Mit dem Code N20, also alles zusammen und großgeschrieben, N20, bekommt ihr 5% Rabatt auf jede Koro-Bestellung.
Probiert es doch mal aus und snackt euch durch das Koro-Angebot. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ich glaube ehrlicherweise, dass Betrug oft aus einer Unsicherheit entsteht und also alles gar keine Rechtfertigung für irgendein Fehlverhalten, weil jemanden zu betrügen ist falsch. Klar, es gibt immer irgendwie einen Grund, warum man das macht, aber das ändert nichts daran, dass es scheiße ist und für eine Person sehr, sehr schlimm sein kann, die das erlebt, die das nicht verdient hat, so einen Betrug zu erfahren und es immer eher verdient hat, ehrlich zu sein. Wir haben auch noch einen Take bekommen von einer Person, die sozusagen auf der anderen Seite steht. Also die schon mal sozusagen in Anführungszeichen betrogen hat, werdet ihr gleich sehen, wenn ihr die Nachricht hört. Ich war vor 2,5 Jahren in einer offenen Beziehung und habe mich da irgendwann nicht mehr an die Absprachen gehalten, die wir hatten. Da waren wir schon 3 Jahre zusammen und hatten auch eigentlich eine total schöne Beziehung. Ich war in dem Moment einfach so fixiert auf diese spannende Neue, dass ich irgendwie loco gegangen bin, Fragezeichen. Seitdem sind wir nicht mehr zusammen und ich kann mir das bis heute nicht verzeihen und denke eigentlich jeden Tag an die Beziehung zurück und weiß nicht so richtig, wie ich damit aufhören kann.
Ich finde das total spannend, mal von der Seite zu hören und dass eine Person für diesen Vertrauensmissbrauch verantwortlich war oder ist und gleichzeitig so merkt, ich kann selber gerade nicht mehr damit abschließen, auch vielleicht, weil sie selber davon geschockt ist, wie sie gehandelt hat. Und ich glaube, das ist auch die andere Seite der Medaille. Es ist nicht nur die Person, die betrogen wird, die vielleicht total Schwierigkeiten hat, eine neue Beziehung aufzubauen, weil man nicht weiß, kann ich überhaupt jemandem irgendwann mal wieder vertrauen? Spoiler, ihr könnt wieder Leuten vertrauen, auch wenn es natürlich sauschwer ist. Versus die Person, die so ist, kann ich mir eigentlich noch vertrauen? Weil wer bin ich eigentlich, wenn ich meinen moralischen Kompass so krass über Bord werfe? Für ein Gefühl, was auch so schnell wieder vorbei ist, was einfach ein schnelllebiges, oberflächliches Gefühl ist, was sich schön anfühlt, aber von dem wir wissen, dass es irgendwann weggehen wird. Wenn ich so einfach beeinflussbar bin, wer bin ich denn eigentlich?
Das passt irgendwie ein bisschen zu der Beschreibung, die Mathilda in der letzten Folge beschrieben hat aus diesem Buch. Wie heißt es nochmal? Unromanticize? Wie heißt die Unromanticize? Nee.
Komm ich gerade auch
nicht. Entromantisiert euch oder irgendwie sowas.
Ja, ja, stimmt, ja.
Dass sie das Gefühl von Verliebtsein wie so eine Psychose beschrieben hat. Dass man ja irgendwie gar nicht mehr, also übertrieben natürlich, aber gar nicht mehr so richtig, also einfach hormongesteuert, nicht mehr checkt, was man da eigentlich macht. Und dann im Nachhinein, wenn diese Gefühle wieder abgeflacht sind, erst begreift, wie man gehandelt hat oder was man für Fehler gemacht hat oder
ja,
so.
Ja, stimmt, als wäre man ein bisschen auf einer Droge gewesen. Ne? Entromantisiert euch von Beatrice Frasel. Können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken, hatte Mathilda genau letzte Woche erwähnt.
Aber ja, so hört sich das an. Und auch das ist, ne, das ist ja genauso wie Alkohol. Das sind alles keine Entschuldigungen. Aber es sind so, man versucht sich das natürlich irgendwie zu erklären. Und ja, ich weiß nicht, was man dieser Person jetzt raten kann. Weil das ist natürlich extrem scheiße. Und im besten Fall hast du wahrscheinlich einfach aus diesem Gefühl jetzt irgendwie gelernt und machst es beim nächsten Mal besser.
Ja, aber gleichzeitig bin ich so, also ich glaube, es ist okay, sich zu hinterfragen und kritisch mit sich zu sein, anstelle der, das würde ich mir wünschen von dem Ex-Verlobten, der sich anscheinend gar nicht gefragt hat, warum bin ich eigentlich das Problem? So, also ein bisschen mehr davon hätte ihm gut getan. Und gleichzeitig, du hast für dich einen Fehler gemacht oder du hast einen Fehler gemacht, weil du jetzt gerade das merkst, dass du den gerne nicht gemacht hättest. Es gibt ja auch Leute, die haben betrogen und sie merken, ich bereue es eigentlich gar nicht so doll. Und das ist vielleicht dann auch in Ordnung. Ja. Ne? Aber wenn du merkst, ich bereue das, festzustellen, dass man im Leben immer wieder Fehler macht und dass aber nicht ein Fehler dafür steht, ob man per se ein schlechter Mensch ist. Weil ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch das, was sich die Person so fragt. Bin ich einfach ein richtiges Arschloch? Und ja, es schließt sich nicht aus. Du kannst manchmal ein Arschloch sein, aber das macht dich nicht immer zu einem Arschloch. Du kannst ein Arschloch in dieser Situation gewesen sein und trotzdem eine liebende, gute Freundin für andere sein. Du kannst ein Arschloch in der Vergangenheit gewesen sein und in der Zukunft eine tolle Beziehung führen, weil du weißt, das werde ich, glaube ich, nicht nochmal machen, weil ich will nicht diese Person sein. Und das ist auch selbstermächtigend zu sagen, ich bin auch dafür verantwortlich für meine Handlung und ich kann mich auch in der Zukunft dagegen entscheiden, das nochmal so zu tun.
Ich habe ja ähnliche Gefühle gehabt und ich habe zum Beispiel in der Beziehung mit Espen, aber auch in der davor, schon direkt mit offenen Karten gespielt und gesagt, dass ich das schon mal gemacht habe. Einfach, weiß ich nicht, ob ich mich selbst dafür, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich glaube vielleicht, um mich selbst zu kontrollieren. So, um zu sagen, so, das ist mir schon mal passiert, ich bereue das. Ich gelobe Besserung, aber das ist eine Person, die ich Anfang 20 war und ich sehr doll aus meinen Fehlern gelernt habe, ich diese Beziehung mit Respekt behandeln möchte und werde. Und ich merke ja zum Beispiel auch, dass ich das immer wieder versuche, indem ich, es gab noch nicht so häufig Situationen, aber es gab so ein paar Mal Chats mit Menschen, wo ich gemerkt habe, okay, die haben mich gefragt, ob ich einen Kaffee mit denen trinken möchte oder die haben mich auf Instagram angeschrieben und es hat was in mir ausgelöst. Und immer, wenn es was in mir ausgelöst hat, habe ich es erzählt. Ich habe es nicht erzählt, wenn es nichts in mir ausgelöst hat. Weil ich habe natürlich, ich habe erstens ein großes Profil, ich kenne viele Menschen, da passiert immer mal so ein kleiner Flirt. Aber immer nur dann, wenn ich etwas gespürt habe, habe ich das Bedürfnis gehabt, darüber zu sprechen, weil alles andere war für mich emotional, käme einem Betrug eh nicht nah. Und das aber dann direkt so zu entzaubern, indem ich gesagt habe, okay, da diese Person hat gerade das geschrieben, nur dass du das weißt. Ich fand den vielleicht auch irgendwie ganz süß, wir haben ein bisschen geflirtet, ich habe vielleicht auch Signale gesendet, aber just so you know, ich spiele mit offenen Karten mäßig. Und es gab ja auch jetzt diesen Moment, in der letzten Folge erzählt habe, dass ich jetzt auch letztens auf einer Party mit jemandem geknutscht habe. Da habe ich zum Beispiel dann vorher eine Nachricht geschrieben und habe geschrieben, hey, um mir die Erlaubnis quasi eingeholt. Aber auch einfach, weil es diese Gespräche zwischen uns schon mal gegeben hat. Also wir haben ganz am Anfang der Beziehung schon ein bisschen Regeln ausgemacht, was für uns diese monogame Beziehung bedeutet. Und aber auch direkt von Anfang an gesagt, dass wir offen sind für Gespräche, falls wir uns andere Sachen wünschen. Also falls wir die Beziehung entweder öffnen wollen würden. Und ich glaube, das hat so viel Druck genommen, dass ich nicht mehr in diese Versuchung komme, was Heimliches zu machen, was ich irgendwie interessant fände oder so. Ich weiß nicht, ich meine, das hat ja schon seinen Reiz. Fühle mich natürlich auch einfach sicher und begehrt, was in den anderen Beziehungen halt nicht der Fall war. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied. Ich weiß nicht, wie das jetzt wäre, wenn zum Beispiel Epi mich mit dem Arsch nicht mehr angucken würde oder mir nicht jeden Tag sagen würde, dass er mich liebt. Ob ich dann vielleicht doch in mir wieder irgendetwas hätte, was im Außen suchen würde. Das kann ich gerade gar nicht sagen, weil das nicht der Fall ist.
Ich glaube, dass diese Regeln sich als, also diese Gespräche darüber führen, ich finde Regeln ist auch so ein starkes Wort, ne, aber Gespräche einfach führen darüber offen, was wünschen wir uns aktuell und immer wieder einchecken. Weil zum Beispiel, wenn ich auf einer Party wäre und ich möchte mit jemandem knutschen, dann könnte ich nicht einfach meinem Freund schreiben, hey, ist das für dich in Ordnung? Weil wir haben schon Gespräche geführt, aber unser Gespräch ist gerade so, wir sind monogam und das heißt auch, dass wir nicht einfach mit einer anderen Person knutschen würden. Das kann sich vielleicht irgendwann, wer weiß, ändern, aber bis jetzt war das Bedürfnis einfach bei beiden noch nicht da. Und wenn der mir schreiben würde, hey, ich bin auf einer Party, ich finde die eine gerade total cute oder den einen, kann ich knutschen, dann wäre das für mich eine Höllennachricht, ehrlicherweise, weil ich wäre so, ja. Moment mal, aber darüber, also wir haben, das war nie so abgemacht gerade, ne? Aber genau das finde ich auch das Spannende an diesem Thema, also an unterschiedlichen Beziehungskonzepten, dass für euch fühlt sich das dann gut und richtig an und es kann ja auch, kann unterschiedliche Gefühle hervorrufen und da können auch welche negativ sein. Und für mich zum Beispiel in unserem Beziehungskonzept wäre das gerade ein No-Go, dass das so gleichzeitig koexistiert. Und das finde ich immer wieder toll zu sehen, dass es nicht nur dieses starre Konzept gibt, mit dem wir groß geworden sind, sondern dass Liebe ganz vielfältig gelebt werden kann. Es gibt, glaube ich, viele offene Beziehungen, in denen eine Person manchmal darunter eher leidet als die andere Person. Also wenn Bedürfnisse nur von der einen Seite so ausgelebt werden und die andere erträgt es einfach nur damit die Person nicht geht. Ich glaube, das gibt es oft auch in offenen Beziehungen und ich glaube, das ist immer wieder ein Grund, warum die dann auch scheitern. Aber wenn es unter dem Siegel von absolutem Vertrauen und Liebe und Wohlwollen gegenüber ist, dann ist es, glaube ich, einfach, kann es ein totaler Gewinn sein gegenseitig.
Wie geht man im Freundeskreis damit um, wenn man mitbekommt, dass jemand seiner Freundin fremdgegangen ist? Alle wissen es quasi, nur sie nicht. Ich kriege jetzt schon die Krise, ey. Alle wollen aber zu 100%, dass sie es weiß, außer natürlich er. Er zeigt auch keine Reue und wir wissen, er würde es jederzeit wieder tun. War also nicht nur ein Ausrutscher. Wir wissen ja, kein Wunder, weil, ach Gott, ey, ich mach das so wütend. Wir wissen nur noch nicht so richtig, wie beziehungsweise wer es ihr sagt. Irgendwie zerrüttet das einen ganzen Freundeskreis. Gefühlt gibt es in so einer Situation nur falsches Vorgehen. Liebe Grüße.
Boah, was eine Scheißsituation.
Also ich finde, es gibt eigentlich nur ein Vorgehen.
Ja, ich finde auch.
Finde ich auch, ja. Es ihr nicht sagen und alle sie weiterhin belügen. Das wäre, finde ich, das richtige Vorgehen.
Ich finde es vielleicht auch okay, wenn dieser Freundeskreis zerrüttet wird und dieser Typ sich verpisst aus diesem Freundeskreis.
Exakt.
Kenne eine ähnliche Situation. Ich war mal in einer ähnlichen Situation, wo es aber eine Freundin war und quasi für den Freund nichts gesagt haben. Und das ist halt, ich kenne dieses Dilemma, weil man einfach weiß, so, das ist nicht mein Geheimnis to share. Ich weiß, diese Person hat es nur einmal gemacht und bereut es und möchte es nicht nochmal tun. Ja, wir hatten da auch nicht so einen richtigen Ausweg. Am Ende war es bis heute immer noch nicht erzählt worden, kann ich nur so viel sagen.
Oh, das finde ich schwer, ey.
Naja, aber es gibt ja sowieso diese Debatte mit, muss jeder Betrug erzählt werden? Da gibt es ja auch schon Leute, die sagen, wenn es jetzt einmal war und es hat nichts bedeutet, dann ist die Person vielleicht damit besser beraten, wenn sie es nicht weiß.
Oh ja.
Wisst ihr? Diese Discussion gibt es ja.
Das ist für mich keine Discussion irgendwie. Das ist einfach nur, du bist einfach egoistisch.
Ja, mehr
ist das
auch
nicht. Das ist keine Discussion. Ich hatte das auch schon mal mit jemandem, der mir das erzählt hat und genau das gesagt hat.
Ja.
Also der jemanden fremdgegangen ist und dann gesagt hat, es würde sie jetzt zu sehr verletzen, wenn ich ihr das sage. Und das ist jetzt auch schon was länger her. Und da habe ich ihm auch gesagt, nee, du möchtest einfach nur nicht das erzählen. Du möchtest nicht gerade stehen dafür. Du gibst einer Person nicht die Chance, eine Entscheidung zu treffen. Du entscheidest das für sie. Mhm. Weil wenn sie es wüsste, dann könnte sie auch entscheiden, ob sie mit dir weiter zusammen sein möchte oder nicht. Und so weiß sie es nicht. Sie weiß nicht, dass das passiert ist, weil es ist nicht egal.
Ja,
egal, wie viel das oder wenig das für dich bedeutet hat.
Ja.
Ja.
Und gleichzeitig zum Beispiel in dem anderen Fall von der Nachricht, die wir bekommen haben, da finde ich, das klingt richtig gewaltvoll. Also alle wissen es. Und der Typ zeigt anscheinend keine Reue. Ich finde, das macht nochmal ein ganz anderes Fass auf als eine Freundin oder jemand, den man kennt, der schon betrogen hat und weiß, oh fuck, ich habe richtig große Scheiße gebaut und ich will das nie wieder tun versus, ja, whatever, ist mir eigentlich egal, ich mache einfach so weiter und mache mein Ding so. Mhm. Das spricht so gar nicht für diesen Typen. Das finde ich halt, das ist so das Gewaltvolle daran. Weil das auch zeigt, wie wenig Wertschätzung er für seine Freundin eigentlich hat. Dass er weiß, alle wissen es, aber es ist ihm einfach egal, so dieses Gefühl. Das finde ich schon heftig. Und gleichzeitig, ich kann mir vorstellen, wenn sie das erfahren würde, das würde für sie erstmal, die Welt würde zerrüttet werden. Aber wenn ihr sie fragen würdet, ne, willst du es wissen oder nicht, die würde sich wahrscheinlich immer für will ich wissen entscheiden.
Ja.
Genauso wie Haki sagt, ne? Weil dann ist sie an der Reihe, um zu sagen, was mache ich mit der Information. Ich glaube, es gibt Leute, die wurden schon heftig, arschkrass betrogen und sie haben sich trotzdem für ihren Partner oder für ihre Partnerin entschieden. Und das ist nachher deren Entscheidung, ob sie sich dafür entscheiden. Ne? Da kannst du dann nichts mehr tun. Aber das ist schon krass. Also ich würde den Typen sowas von outcallen und ich würde wirklich keine Sekunde mehr mit dem abhängen wollen.
Mhm.
Aber es ist auch leichter gesagt als getan, wenn man einen DM liest versus man ist in der Situation, Leute, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber für mich, wir haben jetzt kein Gespräch mit dieser Person, deswegen benefit of the doubt. Aber es liest sich auch für mich ein bisschen heraus, dieses so, oh, uns ist das gerade auch einfach unangenehm. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen. Was bedeutet das für uns? Das zerrüttet dann einen Freundeskreis. Das klingt ein bisschen so, als wäre es gerade euch wichtig, irgendwie, dass nichts sozusagen passiert.
Und sich ändert, dass sich nichts ändert.
Ja. Und ihr könnt damit, ihr wisst irgendwie so, das ist schon scheiße, dass sie das nicht weiß. Aber ich glaube, dann ist man auch schnell dieses rechtfertigen von wegen, ja, es ist ja gar nicht meine Position, ihr das jetzt zu sagen oder wer sagt es uns ihr jetzt, aber ehrlicherweise, natürlich ist das etwas, was niemand gerne sagen will, aber ich finde auch, das hat was sehr Gewaltvolles, weil das ist auch ehrlicherweise was oft auch passiert, auch was Männern auch Frauen antun, so auch so, ich sage jetzt mal so ein bisschen systematischer Betrug oder Leute, die irgendwie viel fremd gehen und es wird ja auch einen Grund geben, warum alle das wissen, nur sie nicht.
Ja.
Und da gehört so viel dazu.
Ich finde auch, dass das ein ganz egoistischer und unfairer Akt ist. Auch wenn ich ihn auch schon mal gemacht habe. Wenn man etwas weiß und das mit jemandem teilt und dann aber sagt, aber bitte erzähl's nicht weiter. Weil man bringt dann die Person in so ein in so ein Dilemma von, aber ich möchte doch gerne mit meiner Freundin darüber sprechen, aber ich würde gleichzeitig das Vertrauen von der anderen Freundin missbrauchen, wenn ich dieses Geheimnis jetzt weitererzähle. Good point. Als Person, die das aber weitererzählt, möchte man einfach nur diese Info mit jemandem teilen, weil man das Gefühl hat, ich selber kann dieses Geheimnis auch nicht mehr mit mir alleine ausmachen.
Ich platze sonst und ich mache es mir. Mein Leben wird ein bisschen einfacher, wenn ich ein Outcome habe, um mit einer Person über meine Gefühlslage zu sprechen. Und das kann auch egoistisch sein, da gehe ich total mit, stimmt.
Ihr nehmt euch jetzt mal eure Freundin zur Seite, sprecht mal mit der.
Bitte.
Und dann verkraftet ihr das, dass dieser Typ nicht mehr Part des Freundeskreises ist. Aber ja, ich kann mir vorstellen, das ist da wahrscheinlich so ein, vielleicht, ich habe gerade vor mir drei Paare.
Ja, ich auch.
Und die sind so, oh fuck, es ist so schön, immer mit denen im Sommer in Schwarzwald zu fahren und zusammen irgendwie im Haus. Wenn wir das jetzt erzählen, dann können wir diese Urlaube nicht mehr machen. Ja, aber dann findet ihr neue Urlaube.
Fuck it,
ohne den einen Freund, dann nehmt ihr eure andere Freundin nämlich trotzdem mit, weil die gehört dazu. Und dann sprecht ihr auch mal mit allen euren Partnern und allen Leuten, die das vertuschen wollten, ihr sprecht mal richtig Klartext. Ihr macht mal so ein clean slate. Ihr setzt euch alle an den Tisch und sagt, das war so scheiße von uns, das tun wir nie wieder einer von uns hier im Clan an. Weil wir werden ehrlich in Zukunft miteinander sein, weil wir respektieren einander.
Findet ihr auch, dass so Beziehungen, selbst bei so Leuten, die sehr progressiv sind, doch manchmal so der konservativste Teil von einem selber ist irgendwie? Also so Beziehungen haben so was Konservatives und ich finde, das hat auch so ein bisschen diese Geschichte. Ich finde es zum Beispiel auch so ein Thema von wegen, naja, das ist ja deren Beziehung und die existiert nur zwischen den beiden, aber Beziehungen sind ja eigentlich so eine Gesellschaft besteht ja aus vielen verschiedenen Beziehungen. Klar gibt es irgendwie Teile davon, die sind halt nur innerhalb von einer Beziehung, aber Beziehungen sind ja auch die gehören zu einem größeren System und ich finde, andere Beziehungen, und das hatten wir in der Folge mit Mathilda auch, dieses, alle kümmern sich darum, irgendwie in einer Beziehung zu sein, aber sobald man da drin ist, interessiert es keinen mehr, was so da drin irgendwie abgeht. Das ist ja nicht meins, das sollen die mal miteinander klären, so ein bisschen so dieses Ding. Mhm. Und ich denke mir so, und dann kann man sich aber auch sehr leicht aus der Verantwortung ziehen, wenn man halt sieht, da passiert gerade was, was eigentlich richtig scheiße ist, aber das ist ja nicht, meine Beziehung. Also das können die ja miteinander mal klären. Habe ich aber ja nichts mit zu tun. Und man nimmt sich so aus der Verantwortung, obwohl man eine Verantwortung trägt für seine Freunde oder Leute, die halt irgendwie so im selben Kreis wie man selber irgendwie ist, dann muss man diese Verantwortung, finde ich, auch so ein bisschen tragen. Also klar, jetzt nicht, obviously nicht unbedacht und nicht, dass man vorher vielleicht auch mal mit anderen Freundinnen drüber spricht und sagt, wie soll ich das machen? Aber so vielleicht bei eurem Thema, was ihr da gerade habt, die Person, die vielleicht am engsten mit ihr ist, sollte vielleicht mit ihr darüber sprechen. Ihr müsst ja nicht alle mit ihr sprechen. Aber wenn ich mich so in diese Person reinversetze, dann wäre ich so verletzt davon zu erfahren, weil sie wird es eh erfahren. Sowas kann man nicht für immer verheimlichen. Und dann wäre ich so verletzt davon zu wissen, oh mein Gott, das wussten alle außer mir. Und keiner hat es mir gesagt. Keiner hat sich getraut, es mir zu sagen. Das fände ich furchtbar.
Weil sie noch mit in Schwarzwald fahren wollten nächstes Jahr.
Zum Beispiel. Oder weil sie konfliktscheu sind. Ja. Einfach.
Ja. Ach. Ja. Wem gegenüber ist man loyal? Aber am besten nicht der Person, die der anderen besten Freundin auch nicht gegenüber loyal ist.
Ja, voll. Und vor allem, man hat ja auch selber moralische Ansprüche. Und man kann ja, also klar, Loyalität ist natürlich auch ein Ding, aber sich auch so zu überlegen, was würde ich denn gerade wollen? Wie finde ich das denn jetzt eigentlich gerade? Egal wie meine Beziehung zu der jeweiligen Person irgendwie ist, würde ich wollen, dass es mir jemand sagt? Wenn die Antwort ja ist, dann maybe do something about it.
Aber ich wäre gerne ein Huhn oder ein Hund.
Ich wäre gerne ein Huhn.
Du wärst ein gutes Huhn, glaube ich. Ja, wir drei Hühner auf der Stange. Ich habe noch so viele Gedanken zu dem Thema eigentlich, aber das müssen wir mal in einer anderen Folge, glaube ich, besabbeln. Ich glaube, das Konstrukt von Beziehungen, das ist so viel geknüpft an, was ist der Status quo und wie sieht meine Zukunft aus? Und ich glaube, wenn man in einer Beziehung ist, dann kann der Gedanke total Angst machen, das ist jetzt für immer. Und gleichzeitig von außen haben manche Leute Angst vor Veränderung. Und ich glaube, also so dieses so, ja, aber es gibt ja Leute, die sind in Beziehungen, obwohl sie nicht glücklich drin sind. Und man ist so, warum sind die noch zusammen? Die sind doch obviously nicht glücklich. Ich glaube, weil manche Leute so Angst vor der Veränderung haben. Und ich glaube, sich einzugestehen, dass sich im Leben immer etwas ändern wird und dass Beziehungen, egal ob es Freundinnen sind oder Partnerperson oder Family, dass sich es einfach immer ändern wird, weil das Leben wird nicht für immer genauso sein wie jetzt in diesem Moment. Ja, das war irgendwie gerade noch ein Gedanke, der raus wollte. Und ansonsten, ja.
Also an alle, die schon mal betrogen haben, ihr könnt es auch beim nächsten Mal besser machen. Ihr dürft euch schämen. Ist ein valides Gefühl, weil es einfach nicht cool ist, jemanden zu belügen.
Und vielleicht seid ihr aber trotzdem keine schlechten Menschen. Außer der eine Bräutigam. Der ist vielleicht einfach echt ein Arschloch.
Ja, der gehört in die Tonne.
Ja.
Und für die, die betrogen wurden, ist so witzig, weil ich kann von beiden Seiten sprechen.
Ihr müsst euch nicht schämen. Ihr müsst euch nicht dafür schämen. Ihr habt nichts falsch gemacht. Ihr seid nicht zu wenig und deshalb hat sich eine Person was anderes oder mehr gesucht. Ihr seid nicht zu wenig.
Und es gibt auch, falls ihr nochmal eine Beziehung führen wollt, Menschen, die euch respektieren und die ehrlich mit euch kommunizieren. Und ich habe nach der letzten Beziehung auch wieder gelernt, richtig zu vertrauen. Weil ich einfach Menschen um mich herum hatte, die mir gezeigt haben, dass ich mich auf sie verlassen kann und dass sie ehrlich sind. Und okay, so.
Vielleicht sagen wir, damit wir locker nochmal rausgehen aus dieser Folge, noch ein paar Wörter ganz anders, als sie eigentlich klingen.
Ja, ein paar Vornamen oder Vornamen, Nachnamen. Das geht leider nicht, bei euren Namen geht das überall nicht.
Ja, das stimmt.
Weil ihr mit einem Vokal anfangt.
Ja, oder Panika Rigge.
Das wäre zum Beispiel genial.
Panika ist crazy.
Kina Nuba.
Nuba?
China? Nina Chuba. Ach, China Nuba. China Nuba.
Ja, sorry Leute, wir wollten hier nochmal ein bisschen irgendwie gute Stimmung reinbringen nach diesem harten Thema, aber es darf auch einfach mal kurz unangenehm sein und wehtun und zum Nachdenken, nachdenkend machen.
Nachdenkend.
Die DMs sind offen, wenn ihr noch ein paar Storys loswerden wollt, schreibt uns doch bei Insvani auf Instagram oder auch längere Nachrichten per Mail. Und ja, vielleicht machen wir dazu nochmal eine Folge, weil das ist echt, also so alleine so dieses Thema Langzeitbeziehungen und so und weil Fremdgehen ist irgendwie nicht so gleich Fremdgehen. Also es gibt so voll viele verschiedene Szenarien.
Wir müssen nochmal über über Beziehungskonzepte sprechen.
Beziehungskonzepte, vielleicht holen wir uns da auch mal einen Gast oder eine Gästin rein.
Jo.
Das wäre vielleicht auch mal was. Eine Expertin.
Finde ich auch super.
Das wäre cool. Ist nämlich Perfekt. Auch spannend. Kann man, glaube ich, viel von lernen, auch wenn man monogam ist.
Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, könnt ihr jetzt noch mal einen kleinen Kommentar drüber schreiben, weil wir freuen uns ja wirklich über jeden einzelnen Kommentar. Müsst ihr euch vorstellen,
dass da wird auch jeder beantwortet.
Jeder einzelne Kommentar wird gelesen, da haben wir Tränen in den Augen, da klatschen wir, da stehen wir auf, wie beim Podcast Award die Gewinnerin vom
Kakadu-Podcast,
da jubeln wir auf der Bühne, wir kommen quasi nicht mehr runter. Das löst ihr in uns aus, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst.
Wir brauchen keinen Podcast-Award, wir brauchen nur eure Kommentare.
Ja. So nämlich. Und dann natürlich noch eine kleine 5-Sterne-Bewertung, die haben wir auch immer gerne, weil warum nicht? Ne? Kostet ja gar nichts.
Pourquoi pas.
Ganz kurz in eigener Sache. Ich darf es jetzt endlich ausplaudern. Ah, ich freue mich richtig doll. Und zwar geht es darum, dass ich die neue Host bin vom Y-Kollektiv-Podcast von der ARD. Und der kommt diesen Freitag raus. Und da würde ich mich doch total mal freuen, wenn ihr mal in die Shownotes geht. Und falls noch keine Folge online ist von der neuen Staffel, die ich moderiere, falls ihr jetzt vor Freitag hört, dann könnt ihr ja trotzdem schon mal reinfolgen, damit ihr die Folge auch auf jeden Fall nicht verpasst. Aber vielleicht hört ihr ja diese Folge eh ein bisschen später. Dann klickt ihr einfach auf den Link in den Shownotes und dann ab die Post. Könnt ihr euch mal was auf die Ohrmuscheln raufgeben. Dieser Podcast ist ein Recherche-Podcast, in dem Y-Kollektiv-Reporterinnen und Reporter zu mir ins Studio kommen und mir eine richtig spannende Recherche erzählen. Und ich kenne diese Recherche nicht. Es sind ganz, ganz unterschiedliche Themen. Beispielsweise geht es in der ersten Folge um eine verfuschte Beauty-OP, in der mich die Reporterin total mitnimmt. Und die ganzen Töne, die ich im Studio höre, die habe ich vorher noch nie gehört. Naja, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Das könnt ihr dann ab dem 22. Mai in der ARD Sounds App hören. Ist das nicht geil? Oder halt auch überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da mal reinhört, reinfolgt und ein bisschen Liebe da lasst, weil da ganz viel Arbeit drin steckt. Und ansonsten würde ich sagen, habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche bei Insvani. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Insvani. Und immer ein bisschen weniger Lust.